Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Barbara John ist eine Politikerin der CDU. Sie war lange Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Sie beschäftigt sich bis heute mit dem Thema Flüchtlinge, Migration. Und wir freuen uns, dass sie heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Danke, Herr Heim.
Als wir Sie eingeladen haben, wussten wir nicht, dass heute ein historisches Datum ist. Denn zeitgleich zu Beginn unserer Sendung stellt Herr Seehofer seinen berühmten Masterplan vor. Was erwarten Sie sich von dieser Vorstellung?
Na, erstmal finde ich es beachtlich, dass Sie das gleich als historisch bezeichnen.
Das war ironisch gemeint.
Ah ja, gut, dass Sie es erklären. Das war ja zu erwarten, dass ein Innenminister der CSU auch ein neues Integrations- und Flüchtlingskonzept vorstellt. Ja, was ich erwarte, was inzwischen auch die EU beschlossen hat, dass die Grenzen stärker gesichert werden, vielleicht ganz gesichert werden, dass Integration von den Menschen, die bisher hierher gekommen sind, dass die wirklich besser gemacht wird, die Leute schneller die Sprache lernen, auch gut in Arbeit kommen. Das ist das, was ich erwarte, aber hören wir mal nach Mittag, was es wirklich war.
Hätten Sie gedacht, dass vorab dieser Streit die Union so zerrissen hat und die Koalition letztlich ein Stück weit auch gefährdet war?
Nein, das war ja auch vollkommen unerwartet und irgendwie auch nicht zu verstehen, dass etwas selbstverständlich ist, dass Menschen, die in anderen EU-Ländern schon anerkannt sind als Flüchtlinge, dass die eigentlich da bleiben, wo sie sind. Denn es zeigt ja nur, dass selbst, wo man anerkannt ist, dann da nicht bleiben will, sondern unbedingt es Deutschland sein muss. Das zeigt ja auch von vornherein, dass Europa kein Konzept hat. Denn alle nach Deutschland kommen, dann braucht Europa auch kein Konzept, weil ja sowieso das Konzept dann Deutschland heißt. Also
nur betroffen sind zwei Länder, die Österreicher und die Italiener. Beide haben gesagt, wir haben keine Lust, die wieder zurückzunehmen.
Ja, das ist ja auch unverständlich, wenn Sie da anerkannt haben, dann müssen Sie mit den Leuten natürlich auch dann Ihre Integrationsbemühungen durchführen, sonst hätten Sie ja nicht anerkennen brauchen. Aber es geht ja auch um andere Länder, auch aus Frankreich kommen Sie ja, möglicherweise auch aus Belgien und Sie kommen ja auch aus Norwegen. Ich weiß aus Berlin, dass wir Menschen aus Norwegen zurückbringen. Die weigern sich aber und tauchen unter, wenn es soweit ist, weil Norwegen zum Beispiel nach Afghanistan massiv abschiebt, was Deutschland ja nicht macht.
Ja.
Und das ist auch einer der Gründe. Aber das alles ist ja nicht, das sind ja nur Symptome. Es sind Symptome, dass Menschen, die hierher kommen, dann irgendwo in den europäischen Ländern sich das Land suchen, wo sie es am besten haben, was alles verständlich ist. Nichts gegen die Menschen. Wir würden das alle so machen in einer solchen Situation. Aber das ist kein Asylsystem, das ist einfach ein Durcheinander.
Wenn Sie sich, und das kann man ja an dem kleinen Beispiel Berlin, Abschiebung, Norwegen, Deutschland festmachen oder hochrechnen auf die Gesamtproblematik, wird das Europa zerreißen oder ist Europa schon dabei, sich zu pulverisieren in dieser Frage?
Nein, das denke ich überhaupt nicht. Was in die Situation, in die sich Europa selber hineinmanövriert hat, ist, dass sie gesagt haben, hier müssen alle erstmal herkommen dürfen. Also wir sind der Kontinent der Freiheit und der Gerechtigkeit und der Humanität. Und lasst sie doch alle herkommen. Dass das nicht gehen, dass man das nicht durchführen konnte, dass man das nicht einfach geschehen lassen konnte, war eigentlich von vornherein klar. Und jetzt merken Sie, wir müssen es anders machen. Und das System muss jetzt gesucht werden und gefunden werden.
Seehofer, wir haben es gesagt, stellt gerade seinen berühmt gewordenen Masterplan vor. Ich weiß gar nicht, es ist letztlich ja ein Partei- oder ein Unionsfreund von Ihnen. Kennen Sie ihn persönlich gut?
Ich habe ihn kurz kennengelernt, als er Gesundheitsminister war, Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre.
Schon eine Weile her.
Ist schon eine Weile her, ja.
Ja, wie beurteilen Sie ihn heute aus der Distanz?
Ja, ich erwartungsgemäß ein Innenminister der CSU in einer Situation, wo Deutschland als das Flüchtlingsaufnahmeland in Europa wirklich gefordert ist, ist klar, dass der da Vorschläge vorlegen muss.
Und diese persönlichen Kapriolen?
Naja, Kapriolen, was meinen Sie genau damit?
Na, dass er den Rücktritt ankündigt, dass er dann vom Rücktritt zurücktritt, dass er sich mit Frau Merkel anlegt, dass er Formulierungen über die Kanzlerin loslässt, aufgrund derer sie ihn ja auch möglicherweise hätte entlassen können, sowas alles.
Ja, also man kann es natürlich auch so sehen, dass er die Kanzlerin damit unter Druck gesetzt hat. Sie konnte ihn nicht mehr entlassen, da er sich schon selber halb entlassen hatte. Und klar war auch, dass die CDU-Kanzlerin auf keinen Fall die Fraktionsgemeinschaft brechen wird und streichen wird. Und insofern hat er sie schon auch unter Zugzwang gesetzt. Also dieses Techtelmechtel ist jetzt vorbei und gucken wir mal, wie es weitergeht.
Dann gucken wir uns Ihre Vorschläge an, beginnend mit einer Bestandsaufnahme, wie dramatisch war, was die Flüchtlingspolitik angeht, der Kontrollverlust in diesem Land?
Naja, es war schon sichtbar und hat die Menschen sehr geängstigt, dass wir ein Land sind mit ganz offenen Grenzen, das durch die Signale, die von Deutschland ausgegangen sind, 2015 auch, jeder kann herkommen, ihr seid erwünscht, sich Menschen auf den Weg machen mussten, die sonst nie eine Chance gehabt hätten. Ich weiß, wie schwer es Studenten haben aus dem Ausland, die hier studieren wollen. Die müssen die akademischen Bedingungen erfüllen, die finanziellen Bedingungen erfüllen, die Unterbringungsbedingungen erfüllen. Da kommt man nicht rein oder wer hier arbeiten will oder wer hier als Familienangehöriger will. Aber wenn ich Flüchtling bin und meinen Fuß auf deutschen Boden setze und sage, ich bin Flüchtling, dann brauche ich gar nichts nachzuweisen. Das musste Menschen anziehen. Die haben das aus ihrer Sicht auch richtig gemacht. Diese Chance kann man sich nicht entgehen lassen. Und insofern kamen natürlich sehr viele, die hier ein besseres Leben gesucht haben. Aber das ist nicht die Flüchtlingspolitik, die es zu machen gilt.
Und dann kamen so viele Leute, dass es auch zwangsläufig zu einem auch dramatischen Behördenversagen kommen musste? Fragezeichen.
Naja, natürlich konnte auch das BAMF mit Hunderttausenden von Anträgen nicht umgehen. Da wurde dann serienmäßig schnell angehört oder nach Papier geurteilt. Viele 50-60% haben auch gar keine Papiere. Was soll man denn da beurteilen? Also wurde nur gesagt, wer aus Syrien kommt, darf bleiben. Egal, ob die nun die Pässe gefälscht waren. Die meisten kamen ja auch aus Syrien und dergleichen mehr. Also das war alles, das musste man alles wissen, dass das nicht zu schaffen war. Und insofern ist dieses KOM-System, Menschen, die egal aus welchen Ländern, die ein Recht haben, sind ja nur die europäischen Länder ausgenommen und die Schengen-Länder, können hier einen Asylantrag stellen, dass das viele in Anspruch nehmen. Und das hat Menschen hier geängstigt und wird auch weiterhin Menschen dazu bringen, sich in Gefahr zu begeben und die Mittelmeerüberquerung zu suchen.
Frau John, hätten Sie es zu entscheiden, was in allererster Linie ändern würden, was die Flüchtlingspolitik aktuell angeht?
Man kann das auf die Formel bringen, wir müssen mit dem KOM-System, dass Menschen einfach kommen dürfen und sagen, ich möchte hier Asyl, ob sie es nun wirklich brauchen oder nicht, aufhören und müssen ein Hohlsystem etablieren. Das ist ein Flüchtlingssystem, das in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland angewandt wird.
Den klassischen Einwanderungsländern.
Den klassischen Einwanderungsländern, die eigentlich durch Einwanderung erst ihre Bevölkerung gewonnen haben und die wissen, dass Einwanderung etwas ist, das ein Land tiefgreifend verändert und dass man deshalb auch die Bevölkerung, die in den Ländern lebt, dafür gewinnen muss. Und ein Hohlsystem würde bedeuten, wir müssen tatsächlich die Grenzen abriegeln, aber das heißt nicht, dass wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, sondern wir holen sie. Und zwar aus den vielen Camps, manche sagen Lager dazu, die zum Beispiel im Umkreis von Syrien, also in der Türkei, im Libanon, in Ägypten,
Jordanien,
aber auch in Afrika entstanden sind. Dort gehen Beamte hin, deutsche Beamte, suchen zusammen mit dem UNHCR Menschen aus, die da nicht bleiben können, aus verschiedenen Gründen, weil sie hier Hilfe brauchen. Familien sind das, Alleinstehende mit Kindern, vielleicht auch Kranke, die hier behandelt werden und dann möglicherweise zurückkehren können. Also Menschen, die es wirklich brauchen und nicht jeder, der kommt und sagt, ich bin der Flüchtling, jetzt müsst ihr mich hier versorgen, die anderen interessieren euch nicht. Das hängt auch mit den Kosten zusammen. Wir geben ja hier im Jahr etwa 30 Milliarden aus für die Integration und für die Unterbringung. Das sind enorme Summen und ich denke, wir müssen viel mehr Geld in diese Camps bringen, damit man dort Städte aufbauen kann.
Ja, wobei, was diese Camps angeht, in der Überlegung war ja auch große Transitzentren beispielsweise in Marokko zu installieren. Da hat die marokkanische Regierung schon gesagt, machen wir nicht.
Ja, das und die ägyptische hat es auch gesagt, wir wollen hier nicht einfach Leute aufnehmen, die dann da sind. Ihr nehmt sie nicht ab, weil ihr sie nicht anerkannt. Ich glaube auch, das ist gar nicht nötig, denn die Menschen, die in ihren Ländern erstmal nicht bleiben können, aus welchen Gründen auch immer, gehen ja in ein Nachbarland. Wir haben die größten Camps in Afrika, Dadaab in Kenia zum Beispiel, wo, glaube ich, 250.000 lebt. Unter unwürdigen Zuständen, da muss man wirklich Dinge verbessern und da kann man auch Leute rausholen. Natürlich nicht eine halbe Million oder eine Viertelmillion, aber doch viele. Und das muss zum System werden.
Wäre das ein System, das nur für Deutschland gilt oder gelten würde? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass es eine europäische Lösung statt deutscher Lösung?
Nein, natürlich muss es eine europäische Lösung sein. Die meisten würden zwar gern nach Deutschland kommen, aber das gilt natürlich auch für Länder wie Frankreich, wie die nordischen Länder, die auch Flüchtlinge aufnehmen wollen, das ist klar. Und insofern muss man für ein solches System eine Mehrheit in Europa gewinnen.
Barbara John ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also die Frau, die insgesamt mehr als 20 Jahre Ausländerbeauftragte in Berlin war, Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, heute noch in Berlin lebt, wenn Sie sich Ihre Stadt angucken, Frau John, und das Thema Integration, wie weit ist man da?
Ja, wir haben eine neue Entwicklung natürlich dadurch, dass das alte West-Berlin, in dem auch die Einwanderer und die Deutschen eng zusammenleben konnten, in Kreuzberg, in Neukölln, hat sich vieles verändert. Die Innenstadtbezirke sind sehr begehrt. Da werden die Neubauten entstehen. Da werden auch alte Häuser, in die früher die Besetzer kamen, die werden renoviert, die werden für teures Geld verkauft. Und die Menschen mit weniger Geld ziehen in das Umfeld. Außerhalb Berlin, aber so an den Stadtrand, etwa nach Falkensee oder nach Marzahn-Hellersdorf. Und da haben wir natürlich dann auch wieder neue Integrationsprobleme, weil es da auch Ablehnung gibt. Da wohnen auch viele Aussiedler. Wir haben in Teilen da auch hohe AfD-Quoten bei den Wahlen.
Also ein Problem, das möglicherweise auch durch diese Flüchtlingsdiskussion der letzten Jahre völlig überlagert wurde, eine dramatische Wohnungsnot in den großen Städten Deutschlands, dass ein Normalverdiener sich kaum mehr eine Wohnung in einer Großstadt leisten kann?
Na, jedenfalls im Zentrum nicht mehr, was früher anders war. Und dann sein Leben verändern muss, was ja vieles verändert. Wo arbeitet er? Wie lange muss er zur Arbeit fahren? Das alles sind Belastungsmomente für einen Arbeitnehmer, der täglich am Arbeitsplatz sein möchte.
Ja, trägt alles letztlich ein Stück weit zur Verunsicherung bei. Auch der Umstand, dass es diese Sicherheiten und Gewissheiten früherer Jahre nicht mehr gab, auch einen Job zu haben, den man nach menschlichem Ermessen über einen ganz langen Zeitraum ausüben kann.
Ja, aber natürlich kommen wir mal zurück zu den Flüchtlingen. Wir haben ja etwa 50.000, 60.000 in Berlin. Wo finden die eine Wohnung? Die leben, manche sind 15 angekommen, 2015, 16, 17, die leben immer noch in Gemeinschaftsunterkünften, wo sie natürlich, vielleicht gehen sie am Vormittag oder zum Sprachkurs 20 Stunden, 23 Stunden Deutsch lernen, dann gehen sie zurück, sind wieder in ihrem Milieu, sprechen nur Arabisch. Das dauert sehr lange, bis die auf den Arbeitsmarkt kommen. Es gibt Anstrengungen, sie zu vermitteln. Einige machen das auch, aber bei anderen funktioniert es eben nicht. Und auch das ist etwas, was natürlich funktionieren muss. Wenn die Gesellschaft sieht, dass so viele jüngere Leute da sind, die sich nicht auf dem Arbeitsmarkt bewegen, sagt sie, wir müssen hier alles zusammenhalten. Die tun das nicht. Also es ist ganz wichtig, dass bei der Integration natürlich auch diejenigen, die hierher kommen, dann einen Arbeitsplatz haben, dass sie selber Beiträge zahlen und nicht nur von dem leben, was die Mehrheitsbevölkerung macht. Das muss ich sehen, auch wenn ich Einwanderung in diesem Ausmaß zulasse, dass die Wahrnehmungen stimmen. Wir alle müssen zu diesem Sozialstaat beitragen und nicht nur die Mehrheit.
Ganz kurz noch, ist es ein politisches Versagen oder ein Versagen der Behörden oder beides?
Nein, das ist weder noch. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Es gab eine Untersuchung vom Sachverständigenrat Da sind alle gefragt worden, alle Gruppen, türkische Einwanderer, Deutsche, durch alle Gruppen. Wann ist ein Mensch integriert? Raten Sie mal, wie die Antwort war. Nicht, wenn er Christ ist oder wenn er Deutscher ist oder wenn er deutsch verheiratet ist, sondern wenn er arbeitet, dann gilt ein Mensch als integriert. Das hängt natürlich mit den Beiträgen zusammen, die wir in die Kassen einzahlen.
Und morgen um diese Zeit, Frau John, werden Sie in München sein, wenn Herr Götzl, der Vorsitzende Richter, sein Urteil verkündet im Prozess gegen Beate Zschäpe und die anderen Mitangeklagten. Mit welchem Urteil rechnen Sie?
Ich rechne, dass die Höchststrafe ausgesprochen wird, nämlich infolge auch der Plädoyers der Bundesanwaltschaft, die das ja vorgeschlagen haben, lebenslang unter besonderer Härte der Verbrechen, also unter
besondere Schwere
den besonderen Schwere der Schuld. Und das bedeutet, dass sie nicht nach 10 Jahren bereits einen Antrag auf Entlassung stellen kann.
Wobei die Bundesanwaltschaft auch gesagt hat, Sicherungsverwahrung für Frau Zschäpe.
Vielleicht unter Vorbehalt, ja, damit es später nicht ausgeschlossen ist. Das erwarten, glaube ich, auch die meisten Familien.
Und die Generalbundesanwalt hat im Falle Wohlleben diesem NPD-Funktionär, der ja auch eine Schlüsselrolle gespielt haben soll, 12 Jahre gefordert.
Ja, wird man sehen. Das erfahren wir ja morgen. Ich glaube, es beginnt um 9.30 Uhr. Zuerst wird das Urteil verlesen, das heißt das Strafmaß. Dann gibt es eine Pause, damit die Medien das verbreiten können. Und dann geht es in die Begründung. Und die wird ein paar Stunden dauern.
Mit welchen Gefühlen werden die Angehörigen der Opfer im Gerichtssaal sitzen?
Mit zweierlei Gefühlen. Einmal eine Erleichterung, der Prozess ist endlich zu Ende. Das hat sie natürlich immer aufgewühlt, wenn sie als Zeugen da waren. Oder auch, wenn sie dahin gefahren sind, weil sie gesagt haben, wir sind das unserem ermordeten Familienmitglied schuldig. Aber auch mit einer gewissen Beklemmung, denn wir wissen nicht, welches Urteil gesprochen wird. Man hat Erwartungen, ob die eintreffen, weiß man nicht. Ich denke, alles unter der Höchststrafe wäre eine Katastrophe für die Familie.
Sie haben ja nun viele Menschen, die von diesen Morden betroffen waren, sehr massiv betroffen waren, auch persönlich kennengelernt. Möglicherweise sind da auch gute Bekanntschaften, vielleicht auch Freundschaften entstanden. Mhm. Was haben Sie für sich aus diesen Begegnungen gezogen?
Denn ich habe die Familien als sehr stark kennengelernt, empfunden, die wussten, dass sie selbst sich aus diesem Sumpf wieder herausziehen müssen und die natürlich auch jede Hilfe, die sie brauchten, sei es nun in rechtlichen Fragen, in sozialen Fragen, in Fragen des Weiterkommens, studieren. Die Kinder konnten zuerst nicht studieren, etwa bei Schimscheks oder bei Isidoro, weil sie arbeiten mussten, die dann später ein Stipendium brauchen, nur mal um ein Beispiel zu erzählen, und dann aber zu alt waren für ein Stipendium. BAföG sieht das nur bis 27 vor. Das alles mussten wir besorgen, mussten wir zusammen einrichten. Also das hat sie natürlich vorwärts gebracht, aber die meisten Familien haben sich Gott sei Dank stabilisiert. Die jungen Leute haben ihre eigenen Familien gegründet. Und so versuchen sie hier in Deutschland nicht nur Fuß zu fassen, das haben sie ja, sondern auch sich in Deutschland wieder zusammenzufinden. Aber auch immer zu sagen, das Wichtigste, was wir wollen, ist, dass nie einem Menschen das passiert, nie das Leid zustößt, das wir ertragen müssen.
Bedeutet ja auch, die meisten Menschen, die von diesen Morden betroffen waren, sind in Deutschland geblieben und haben nicht gesagt, wir wollen mit diesem Land nichts mehr zu tun haben.
Alle sind in Deutschland geblieben. Sie sind ja auch bereits die zweite oder dritte Generation.
Wir haben darüber gesprochen, wie diese Menschen empfunden haben, wenn sie bei Gericht waren, im Gerichtssaal saßen und dann wurde das verhandelt, was letztlich ihren Angehörigen den Tod gebracht hat. In wie vielen Fällen konnten Sie diesen Menschen helfen? Was denken Sie?
Na, eigentlich in allen Fällen, in denen ein Anliegen vorgebracht wurde, und das war viel. Also es ging schon damit los, dass ja eine Entschädigung gezahlt worden ist. Also eine Entschädigung in dem Sinne gibt es natürlich nicht, aber dass sie überhaupt ihre Kosten begleichen konnten. Einmal die Beerdigungskosten und zum Zweiten, es waren ja alles Selbstständige, die einen Mietvertrag hatten, den mussten sie erfüllen, die Waren gekauft hatten, die mussten abbezahlt werden. Also da kam dann gleich, dann lebten sie erstmal von Hartz IV, denn der Ernährer ist ja umgebracht worden. Dann kam sofort das Sozialamt, hat gesagt, gesagt, ach, da sind ja 10.000 Euro auf Ihrem Konto, die zahlen Sie mal gleich wieder, die ziehen wir mal gleich wieder ab und davon können Sie ja jetzt leben. Das musste erstmal korrigiert werden, musste an alle Länderverwaltungen geschickt werden. Also so fing das an, die Bürokratie schlägt natürlich zu, denkt nicht nach. Aber es gab dann natürlich auch viele andere Probleme, zum Beispiel eins, an das ich mich gut erinnere, doppelte Staatsbürgerschaft. Viele wollten dann auch gern, waren schon Deutsche und wollten dann aufgrund dieser Erfahrung auch gern die türkische wieder haben, weil sie sagten, wer weiß, ob das hier gut geht, und haben die türkische beantragt. Der einzige, wo das wirklich schnell ging, war Bayern, das einzige Land in Nordrhein-Westfalen. Ging es oft nicht, da bin ich auf Granit gebissen, aber Bayern war da sehr großzügig, das ist ja auch die Stadt Nürnberg-München, wo insgesamt 5 Morde waren, aber immerhin, ich war sehr froh darüber, also da konnten wir ihnen schon helfen.
Um nochmal kurz auf das Geld zu kommen, welche Erfahrungen haben Sie mit Versicherungen und mit Berufsgenossenschaften gemacht?
Ja, natürlich schlechte Erfahrungen, aber auf der anderen Seite, also es fing schlecht an, aber im Falle Turgut, da waren ja die Eltern vor allem betroffen, die dann keinerlei Anrecht hatten als Eltern, wenn es einen Ehegatten gegeben hätte bei dem ermordeten Mehmet Turgut in Rostock, da hätte es vielleicht eine kleine Rente gegeben, aber so nicht. Und so habe ich die Versicherungsvertreter eingeladen. Wir haben einen ganzen Tag diskutiert und dann kam es zu einem Ausgleich. Ich glaube, die Eltern haben etwas über 10.000 Euro bekommen. Was wichtig war, sie konnten aus dem Ort wegziehen, in dem sie nicht mehr leben konnten in der Türkei. Ja. Das war wichtig. Also das war eine Versicherung, die wirklich geholfen hat.
Nachdem es bei vielen dieser Betroffenen Verdächtigungen, Verleumdungen, Unterstellungen gegeben hat, unmittelbar nach der Tat, denken Sie, da hat jetzt auch sowas wie eine Befriedung stattgefunden, dass die Leute auch ihren Frieden mit diesem Land und dieser Gesellschaft machen konnten durch den Prozess?
Ja, was heißt Frieden? Sie haben es überstanden, aber Sie sehen diese Gesellschaft auch das Wort und den Begriff des Rechtsstaates viel skeptischer als viele Deutsche, die das nicht durchgemacht haben, weil sie natürlich sehen, dass das, was darüber gesagt wird, wie wunderbar das ist und wie stabil der ist, dass das alles so nicht stimmt, wenn man in eine solche Situation gekommen ist wie Sie, dass man plötzlich als Opfer behandelt wird, wie täternah und vielleicht sogar irgendwie involviert ist. Das hat sie doch mächtig verunsichert und das hat sie sehr zweifeln lassen. Und ich glaube, dass Sie diesen Zweifel auch beibehalten.
Verurteilen Sie mich nicht für etwas, das ich weder gewollt noch getan habe. Schlusswort Beate Zschäpe vor Gericht. Barbara John, Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer und SWR1. Leutegast heute Vormittag. Nehmen Sie, Frau Zschäpe, diesen Satz ab?
Nein, den kann man ihr auch nicht abnehmen. Erst einmal wird er gesagt, nachdem der Prozess 5 Jahre läuft. Sie ist angetreten mit der Bemerkung, ich habe mich nicht gestellt, um nicht zu sagen, aber sie hat sich gestellt, um nicht zu sagen, sondern am Ende dann ja zu bitten, dass man sie vor einer schweren Strafe verschont. Es war also eine Vorstellung, wo sie wieder ihr großes Ego in den Mittelpunkt gestellt hat. Bitte, ich nicht, ich wollte das nicht, aber ich lebte 13 Jahre zusammen, das wissen wir ja alle, war glücklich und zufrieden, fuhr in Urlaub mit 2 Mördern, die mir auch erzählt haben, dass sie 10 Morde auf dem Gewissen haben. Ich bin nicht zur Polizei gegangen, ich habe das alles mitgemacht.
Diese Strategie des Schweigens, das hat sie gemacht auf Anraten ihrer ersten Anwälte. Eine kluge Entscheidung oder eine falsche Entscheidung?
Also das muss sie schon selber entscheiden, denn sie war angeklagt und hat sich offensichtlich davon beeindrucken lassen. Aber was wissen wir, ob die nicht später auch was anderes gesagt haben? Keine Ahnung, das wird ja alles nicht gesagt, wieder von den Anwälten. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass ihr niemand Glauben schenken konnte und dass gerade ihr Schlussplädoyer wirklich so rüberkam, ich bin eigentlich das 11. Opfer, bitte tut mir so wenig wie möglich.
Wie hat diese Frau, Sie waren ein paar Mal vor Ort im Gericht, wie hat diese Frau auf Sie gewirkt?
Ja, am Anfang, ich kann mich noch an die ersten Tage erinnern, als ich mit den Familien da war, wie jemand, der in die Szene hinein, in die rechtsradikale Szene sagen wollte, ich bin unkaputtbar, guckt mich an. Eine jüngere Frau, die dem allen standhalten wird. Also eitel, selber eitel und sich darstellend. Das ist natürlich, dieser Eindruck ist jetzt anders. Das ist wohl den Jahren geschuldet, die sie nun im Gefängnis verbracht hat. Und sie weiß, was sie erwartet, eine längere Strafe, so wie wir das erwarten, lebenslänglich, das macht schon etwas mit einem Menschen.
Haben Sie bei ihr wenigstens in Spurenelementen Anzeichen von Empathie wahrgenommen?
Nein, also ich denke, wie nimmt man Empathie wahr, wenn sie sich direkt an die Menschen wendet? Dazu hatte sie Gelegenheit, als etwa Frau Joskart sie angefleht hat und gesagt hat, bitte sagen Sie mir, warum mein Sohn, warum Harley, das jüngste Opfer mit 21 Jahren, können Sie überhaupt schlafen? Können Sie überhaupt noch schlafen? Sagen Sie doch mal was. Da hat sie schweigend dagesessen, nichts gesagt. Und also die Ausstrahlung war nie in irgendeiner Weise empathisch, sondern eigentlich immer nur, so richtig interessiert mich das nicht. Ich will nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun.
Sie haben, Frau Zschäpe, ein Buch ins Gefängnis geschickt. Welches Buch war das und hat sie reagiert?
Ich habe das Buch in das Gefängnis geschickt mit der Aufschrift, bitte Frau Zschäpe überreichen, das ich mit den Familien geschrieben habe. Der Titel, Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen, wo alle Familien geschrieben haben über den Verlust. Und das war schwer für sie, aber sie haben es getan, weil es darum ging, die Opfer, die ja ein eigenes Leben hatten und über die wir weiter nichts wussten, die Öffentlichkeit, außer dem Namen und das Alter, einfach deren Leben nochmal vorzustellen. Das haben sie getan, ein ergreifendes Buch.
Ja,
das ist ins Gefängnis gegangen, eine Reaktion kam nie.
Morgen Vormittag die Urteilsverkündung in München. Wenn diese Urteilsverkündung vorbei ist, ist dann alles andere auch vorbei oder bleibt da was?
Das wäre ganz furchtbar für die, auch für die Angehörigen, wenn mit dem juristischen Abschluss auch der gesellschaftlich oder die gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung vorbei wäre, warum und wie es zu den Morden gekommen ist und warum sie nicht aufgedeckt werden konnten, während noch gemordet wurde. Sie haben ja von 2000 bis 2007 stattgefunden. 10 Menschen sind umgebracht worden, 9 nur weil sie Ausländer waren. Eine junge Polizistin mit 22 Jahren, Michelle Kiesewetter. Das muss aufgearbeitet werden. Wir hatten inzwischen 15 Untersuchungsausschüsse, die das nicht leisten konnten. Also 2 im Bundesparlament und die anderen in den einzelnen Bundesländern. Und das muss weitergehen. Ich hoffe, dass so etwas wie eine unabhängige Kommission sich nochmal bilden kann, die etwas weiter entfernt ist, auch vom Staat. Das konnten die Untersuchungsausschüsse nicht sein.
Ja.
Wir werden sehen, ob das zustande kommt. Aber wenn es jetzt nicht weitergeht, dann wohl deshalb, weil wir es gar nicht so genau wissen wollen. Und das ist das Schlimmste, was passieren wollen. Wir müssen es genau wissen, um daraus zu lernen.
Es gibt ja Leute, die sich damit beschäftigt haben, die sagen, da gibt es noch sehr viel mehr auch an Hintermännern, die in diese Morde involviert waren. Glauben Sie das auch? Und wenn Sie es glauben, glauben Sie, dass es jemals aufgeklärt werden wird?
Na, es kann gar nicht anders sein. Wenn Sie sich die Tatorte in den 8 Tatortstätten ansehen, dann sehen Sie, da wurde in Ecken jemand ausfindig gemacht, den man offensichtlich erschießen konnte, weglaufen konnte mit dem Fahrrad in die nächste Straße und schon war man unsichtbar. Das müssen Helfer gewesen sein und dazu gab es ja auch Zeugeninweise, aber der 2. Untersuchungsausschuss Bundestag ist da nicht weitergekommen. Da wurde gemauert, man hat dazu nichts gesagt. Die Staatsbundesanwaltschaft hat gesagt, wir müssen den 5 Angeklagten, besonders Frau Zschäpe, die Schuld nachweisen. Es sind Indizienprozesse da, müssen wir ganz gründlich sein. Alles andere fällt erstmal unter den Tisch und das ist auch so. Ob es gelingt? Ich glaube schon, wenn man am Ball bleibt, wird es gelingen, denn es gibt immer wieder Hinweise und auch Menschen, die irgendwas vielleicht sagen wollen. Es ist in England gelungen, bei dem Stephen Lawrence-Mord, der vor 25 Jahren stattgefunden hat, die Eltern haben nicht Ruhe gegeben und nach etwa 20, 22 Jahren sind Menschen verurteilt worden.
Sie selbst machen insofern weiter, als Sie zusammen mit den Betroffenen, mit den Hinterbliebenen, mit den Opfern einen Verein gründen werden. Ganz kurz noch zum Schluss, mit welchem Ziel?
Nein, wir haben in Deutschland sehr viele Opferbetreuungsorganisationen. Was wir nicht haben, was es im europäischen Ausland gibt, ist ein Verein, der den Opfern von terroristischen Überfällen selber eine Stimme gibt. Sie müssen eine Plattform haben, um sich mit Gesellschaft, Politik, Medien, Polizei, Schulen auseinanderzusetzen. Sie müssen Opfergruppen unterstützen können. Und da müssen natürlich auch die Menschen rein, die das erlitten haben, weil sie auch Botschafter sind, wie grauenhaft es ist, wenn solche Verbrechen passieren.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.